Sie hören die 348. Ausgabe von Crop FM. Wir schreiben den 20. März 2016. An diesem sonnigen Vormittag ist meine Gästin die oberösterreichische Regisseurin Angela Sumaeder und wir sprechen über ihren aktuellen Film Aus dem Nichts. Und mittels CropCom kann man sich natürlich auch an dieser Sendung beteiligen. Einfach auf die Website einsteigen, cropfm.at, Fragen reintippen und gebe sie dann sehr gerne weiter. Vor allem im zweiten Teil der Sendung. Und im zweiten Teil der Sendung kann man auch über Skype-Account CropFM dann hier reinskypen und direkt Fragen an den Gast richten. Der Link unterm Ankündertext sollte dann auch den Skype-Client gleich richtig öffnen, falls man das dann tun möchte. Und zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen von der Startseite aus von CropFM. Gratis, so wie alles auf dieser Website cropfm.at. Man kann mir sehr gerne mailen, cropfm@mur.at, auch wenn die Beantwortung manchmal ein bisschen länger dauert. Ich bemühe mich aber in letzter Zeit, möglichst zeitnah zu antworten. Der Podcast findet sich auf der Website von CropFM, der RSS-Feed. Es gibt auch ein Archiv mit allen bisherigen Sendungen. Das sind 348. Ein Forum gibt es, betreut von Unarmed und Wingman, und auch diesmal wieder ein wunderschönes Coverbild von Matthias Töpfer. Mehr zu seiner Kunst auf bilderdämmerung.de. Und wer diesem freien Radioprojekt hier eine kleine Spende zukommen lassen möchte, sehr gerne. Spendenbutton findet sich relativ weit oben auf der Startseite, das Ei mit dem rosa Herzen. Und alle, die das schon getan haben, ein ganz großes Danke. Ja, CropFM zur ungewohnten Zeit, am astronomischen Frühlingsbeginn, an einem Sonntag um 11 Uhr. Anders ging es leider nicht, weil der Gast nur heute Zeit hatte, leider nicht am Freitagabend, auch nicht gestern. Und gehostet wird diese Sendung natürlich wie immer von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. A Good American, über einen guten Amerikaner also, handelt, nämlich dem Ex-NSA-Analysten und Whistleblower William Binney, handelt ein Dokumentarfilm des Regisseurs Friedrich Moser. Im Standard ist dazu zu lesen, fast 1,5 Jahrzehnte nach 9/11 und ein paar Jahre nach den Enthüllungen des Ex-US-Geheimdienst-Mitarbeiters Edward Snowden über massive Überwachungsprogramme, unter anderem der NSA, ist längst noch nicht alles zu diesem Thema gesagt. Wie wahr? Das zeigt auch die Doku A Good American, die Frage aufwirft, ob man die Anschläge mit Hilfe eines Computerprogramms vielleicht hätte verhindern können. Musik. Ja, und äußerst passend zur heutigen Sendung, 13-year-old invents free energy device for 15 bucks. Also eine freie Energiemaschine, die man für 15 Dollar bauen kann. Ein Newsclip des Senders KTVN. Ein großartiger junger Forscher, der mit Begeisterung bei der Sache ist, hat da eine freie Energiemaschine entwickelt, die tatsächlich zu funktionieren scheint. Gut möglich, dass sie nicht mehr wirklich viel Energie liefert, wenn man das WLAN im Haus und andere Sender in der näheren Umgebung abstellt, aber das ist Erbsenzählerei. Und überhaupt, es geht um die Einstellung. Und Max Lohin, der 13-jährige Erfinder, Konstrukteur und glühende Tesla-Verehrer, der hat sie. Ja, und alle weiteren News, die ich hier vorgelesen habe, oder alle News, die ich hier vorgelesen habe, alle Artikel findet man wie immer auf der Startseite in der CropFM News Sektion auf der Website cropfm.at. Und ja, hier geht's gleich weiter mit meinem heutigen Gast Angela Summereder und ihrem letzten wirklich ausgesprochen schönen Film. Ich habe ihn schon gesehen, Aus dem Nichts. Summereder, 1958 im Ort im Innkreis geboren, studierte Filmregie, Germanistik und Publizistik in Salzburg und Wien. Am Landestheater Linz absolvierte sie eine Regiehospitanz bei Dagmar Schlingmann. Des Weiteren leitete sie Theaterprojekte mit Jugendlichen an Waldorfschulen in Wien, Linz und Odensee, in Dänemark ist das. Zwischen 2004 und 2006 entstand Ort Ried, vermischte Nachrichten, dokumentarische Notizen zu einem Roadmovie. 2006 folgte die Videoinstallation Red River Rinder. Ihr Film Jobcenter wurde auf zahlreichen Festivals aufgeführt. Aus dem Nichts wurde 2016 unter anderem auf der Diagonale in Graz gezeigt. Dort habe ich ihn gesehen und er hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ja, schönen guten Morgen, Frau Summereder.
Ja, guten Morgen, Tarek.
Freut mich, dass wir heute sprechen können, dass wir zu diesem Film sprechen können, der sich auf eine künstlerische und, ich sage jetzt mal, unschuldige Art einem Thema nähert, das ja Untiefen hat, noch und nöcher, der sogenannten Raumenergie, freie Energie, seit Jahrzehnten, spätestens seit Nikola Tesla, aber wie wir heute erfahren werden, gab es da auch noch einen Österreicher, den Herrn Schapella. Geistert dieser Mythos durch die Köpfe von Menschen, dieser Traum, ist eigentlich eine Vision einer ganz anderen Welt, als wir sie jetzt kennen. Und ja, vielleicht können Sie kurz was zu Ihrem bisherigen Werk sagen und dann vielleicht, wie Sie, das waren doch recht andere Filme, ganz andere Thematiken und dann wieder die Überleitung passiert ist.
Ja, also mehr oder weniger zufällig, muss ich sagen. Und ich wusste auch von dem Thema freie Energie nichts, sondern bin eben darauf auf ganz andere Wege gekommen. Also bei meinen Filmen, Sie haben das eh schon ein bisschen erwähnt, es geht immer wieder auch um Themen, die in der Gegend sich abspielen, in der ich aufgewachsen bin. Ich lebe jetzt in Wien, aber ich bin aufgewachsen im Innviertel in Oberösterreich. Und diese Herkunftsgegend hat mich immer schon als Filmemacherin, als Feld interessiert. Und da betreibe ich sowas wie eine filmische Feldforschung, kann man sagen. Und mein erster Film, Zechmeister, war ja auch so eine Untersuchung eines Kriminalfalls aus den Nachkriegsjahren. Da ging es um eine Frau, die angeblich ihren Mann vergiftet hat. Und dann ist ein sehr merkwürdiger Prozess geführt worden. Und darüber habe ich meinen ersten längeren Film gemacht. Und der letzte war eben Jobcenter, also die letzte größere Doku Jobcenter. Da ging es um die Verwaltung, kann man sagen, von Arbeitslosigkeit oder wie erleben Arbeitslose ihre Situation in einer Gegend, von der man sagt, dass sie wirtschaftlich sehr gut dasteht. Und dazwischen habe ich sowas gemacht wie so ein Roadmovie in der Gegend. Und zwar bin ich da so eine Straße, die ich sehr oft in meinem Leben gefahren bin, nämlich die B143 zwischen Ort im Innkreis und Ried im Innkreis. Das ist so eine Straße, das hat eh jeder Mensch, wo man einfach sehr oft entlang fährt und man glaubt, man kann das schon quasi auswendig fahren. Und da habe ich mir gedacht, ich bin das so oft gefahren, aber ich weiß überhaupt nichts, was da links und rechts so los ist, was ist eigentlich hinter diesen Häusern, was gibt's da an Geschichten? Und dann habe ich begonnen, eben diese Straßenränder, sage ich mal, diese Straßenränder zu erkunden. In der Form, dass ich ausgestiegen bin und mit den Leuten geredet habe und ihnen erzählt habe, dass ich Filmemacherin bin und so mich für die Geschichten interessiere an dieser Straße. Und da habe ich immer wieder gehört von den Leuten, aha, sie sind Filmemacherin, sie wollen jetzt wahrscheinlich was wissen über den Chapella. Und wiederholt ist das gefallen. Und ich habe aber den Namen gar nicht gekannt, Chapella. Nachdem aber die Arolsmünsterer das immer wieder erwähnt haben, bin ich doch aufmerksam geworden auf den Namen. Und dann hat auch der Produzent des Films, Ottmar Schmiederer, der gar nicht aus der Gegend kommt, hat auch den Namen gekannt und hat gesagt, ja, das war doch so ein ganz mysteriöser Forscher aus den 1920er Jahren und der hat den auch gekannt und Freunde von ihm haben da eine künstlerische Performance in den 80er Jahren in Wien gemacht. Und dann, ja, das hat dann den Anstoß gegeben, dass er mich eingehender mit der Persönlichkeit Chapella befasse. Und dann habe ich eben entdeckt, dass der in den 1920er, 30er Jahren eine Hypothese aufgestellt hat, nämlich, dass man aus dem vermeintlich leeren Raum Energie gewinnen kann. Und er hat mit dieser Hypothese sehr viel Anhänger gefunden in der katholischen Kirche, dann im deutschen Ex-Kaiser Wilhelm II. Und die englische Marine und sehr viele weitere Persönlichkeiten aus allen Schichten der Bevölkerung, kann man sagen. Auch die ganzen Personen aus Arolsmünster waren sehr angetan von seinen Theorien und haben ihn, also all diese Leute haben ihn mit großen Summen unterstützt und haben das ermöglicht, dass er, der ja in Arolsmünster aufgewachsen war, als ganz armes Kind. Also er war das uneheliche Kind einer sehr armen Frau, ist im Armenhaus aufgewachsen und war dann noch einer Tischlerlehre und einer Tätigkeit bei der Post. War er dann im Ersten Weltkrieg und dann ist er erst mit 50 Jahren wieder zurückgekommen, nach Jahren in Wien, an den Ort, wo er aufgewachsen ist, ganz arm, und zwar als Schlossbesitzer, weil ihm seine Anhänger dort das Schloss gekauft haben, mit der Absicht, dass dort eben das Raumkraftforschungszentrum errichtet wird. Und es ist aber, er war dann sowas in den 20er, 30er Jahren sowas wie ein richtiger Medienstar in der Gegend. Also alle Zeitungen waren voll von Berichten über Chapella und die Raumkraft. Und dann kam aber diese Geschichte zum Erliegen und man weiß nicht genau warum eigentlich, aber und er ist auch dem Beweis schuldig geblieben, dass er eine Maschine liefert, die diese Energie aus dem Raum nützt und umsetzt und auf diesem Weg eben die ganze Gesellschaft auch verändert. Also das kam nicht zu dieser Realisierung, aber bis heute ist er eben bei den älteren Menschen in Aarholzmünster ein Mythos und dem Mythos habe ich versucht, auf die Spur zu kommen. Zuerst eben über diese Erinnerungen von den alten Menschen in Aarholzmünster, die da noch etwas sagen konnten. Und dann hat mich interessiert, was ist eigentlich aus dieser Idee geworden? War das jetzt so ein Einzelfenomen aus diesen wilden 20er Jahren oder gibt es da eine Verlängerung in die heutige Welt? Und dann habe ich eben festgestellt, dass das ja sehr wohl heute verfolgt wird, diese Idee. Und das hat mir eigentlich quasi in dieses riesengroße Feld der freien Energiehypothesen geführt. Und ich war überrascht, wie stark das im Internet zirkuliert. Und ohne dass jetzt so die offizielle Öffentlichkeit etwas weiß drüber. Also ich kannte das Thema und den Begriff freie Energie gar nicht und ja, und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und Menschen zu suchen und auszuwählen für den Film, die heute diese Energie verfolgen und eben dann im Film darzustellen, wie es zwei heutigen Vertretern dieser Forschung geht, einem Forscher in Deutschland und einem in Indien.
Ja, den deutschen Forscher, den kennen Hörer und Hörerinnen meiner Sendung, das ist Klaus Turtur. Und den anderen kannte ich nicht, den indischen Ex-Atomkraftwerksleiter. Und ich kannte auch Chappella nicht. Und das hat mich dann. Also, vielleicht ist er mal irgendwann einmal unterkommen, aber ich habe dann auch so ein bisschen durchforstet Mails, die ich bekommen habe. Ich kriege ja relativ viele Mails, wo mich Leute dann auf jemanden hinweisen. Vielleicht bekomme ich jetzt ganz ein böses, du hast da vor Jahren schon von mir eins bekommen. Aber ich kann mich nicht erinnern, jemals wirklich von Chappella gehört zu haben. Und das ist auch das Faszinierende an diesem Thema, diese Untiefen, auf die man immer wieder stoßt.
Ja, genau.
Also man greift da irgendwo rein und da tut sich wieder ein eigenes Universum auf. Also Sie zeigen das ja wunderschön in dem Film. Ich finde auch, dass Sie die Ortsansässigen, also die Menschen, die da Zeitzeugen sind, die waren halt noch extrem jung, aber dass die also ganz wunderschön in diesen Film eingebunden werden und auch irgendwo eine Möglichkeit kriegen, das zu verarbeiten. Man merkt auch irgendwie, wenn die sprechen, wie sehr sie das eigentlich berührt hat in ihrer Jugend.
Ja. Ne? Man merkt beides. Man merkt einerseits diese Fasziniertheit, die schwingt noch immer nach und andererseits aber auch diese Enttäuschung, dass da nichts geworden ist daraus und Leute haben ja auch Geld verloren dadurch, dass sie da investiert haben in dieses Projekt und ja, es ist ein sehr ambivalenter Umgang mit dieser Erinnerung an Chappella.
Ambivalent und
und das war eben auch quasi so wichtig mir für den Film, dass ich quasi mich dieser Geschichte annähere über eine Erkundung des Mythos, also dass ich auch versuche, Geschichte kommt ja von Schichtum, also dass ich diesen Schichten so nachgehe, da sind diese immensen Zeitungsberichte schachtelweise, also regalmeterweise im Linzer Landesarchiv, dann sind diese Erinnerungen der alten Menschen von dort und dann gibt es eben auch im Film diese fiktive Ebene, wo das Ganze dann quasi jetzt so auf geisterhafte Weise wieder Form annimmt, wer diese Menschen gewesen sein konnten und was sie bewegt hat.
Sie sagen ja auch, dass dazu, ich finde auch Ihren Zugang recht interessant und der passt eigentlich jetzt zu dieser Thematik von aus dem Nichts. Sie sehen quasi das Set als Experimentierfeld, als Aufbau eines Sie definieren quasi ein Experiment, sie starten ein Experiment und schauen, da irgendwas passiert und man merkt das dann auch im Film, wo die Menschen dann also die Zeitzeugen in diesem Raum sind und dann anfangen, das zu erkunden und offenbar haben sie dann einfach gefilmt und geschaut, was passiert und das dann in den Film eingebunden. Nehme ich an und so hat sich das dann auch
sowohl,
irgendwie entwickelt.
Ja. Ja, sowohl als auch. Es gab natürlich auch so ganz reale Annäherungsversuche über Gespräche, über Interviews, wo ich erstmal versucht habe, also das quasi so abzufragen, was gibt's da noch an Erinnerungen. Und dann habe ich aber gemerkt, es ist so lebendig bei den inneren Leuten, diese Geschichte, und da passiert so viel, wenn die untereinander sich treffen, also wenn die nicht einzeln da uns, dem Filmteam, das erzählen, sondern wenn die untereinander sich treffen und dann haben wir eben auch begonnen, mit ihnen als Gruppe zu arbeiten, also quasi dieser kollektive Mythos oder so als Chor quasi, der etwas erinnert oder etwas weiß und da jetzt in die Tiefe geht und das quasi noch einmal durch das Erinnern so heraufbeschwört, also einen Eindruck oder ein Eintauchen, Einsteigen, ein imaginiertes Einsteigen in diese Welt des Schabella-Clans damals.
Da Sie interviewen auch ein Schwesternpaar, wo man dann merkt, eine der beiden Schwestern ist mehr auf der skeptischen Seite, die andere ist sehr fasziniert auch von den, sagen wir, transzendenten Aspekten dieser ganzen Forschung und so. Ja, also da kommt dann auch ein junges Medium kommt davor, auf das werden wir eher noch zu sprechen kommen. Ja, äußerst spannend. Auch finde ich die Musik zum Film sehr, sehr passend und sehr stimmungsvoll gewählt. Anton von Webern, glaube ich, haben Sie gesagt. Ein etwas gefälligeres Werk von dem Herrn. Aber,
das ist ein sehr frühes. Es ist überhaupt, wenn nicht überhaupt das erste Werk von ihm, ein typisches Jugendwerk, sehr schwärmerisch, im Sommerwind und entstanden, bevor er Schönberg kennengelernt hat. Und diese Zwölftonmusik dann mit diesem entwickelt hat. Und es ist eben auch dieses Im Sommerwind hat auch ganz stark so diesen schwärmerischen, naturschwärmerischen Zug, der auch bei Schabellas Forschung wesentlich ist. Und ja, von daher habe ich das sehr passend gefunden für den Film. Wir haben es aber nicht eins zu eins verwendet, sondern auch immer wieder bearbeitet und ein bisschen gegen einen Strich gebürstet. Und das hat der Wolfgang Mitterer gemacht, ein Komponist, der, finde ich, sehr gut mit dem Material umgegangen ist und auch sehr gut, also da etwas ganz Neues dann wieder aus dieser Webern-Musik generiert hat, was den Film sehr gut befördert.
Sie haben es auch jetzt gerade erwähnt, auch die Kirche hat sich für die Arbeit von Schabella interessiert, was ich auch sehr interessant finde. Warum eigentlich gerade die Kirche? Ich meine, Ihr Zugang zu dem Ganzen war ja, Sie haben da sehr viel im Archiv gestöbert. Es gibt dann auch zu Beginn des Films einer der wenigen noch verbliebenen Originalaufnahmen, was wirklich sehr schade ist, weil es gab da sehr viele. Also das war offenbar ein sehr progressiver Mensch, dieser Schabella, der hat schon in den 20ern Home-Videos gemacht. Aber können Sie vielleicht noch ein bisschen was über den Zugang, den Sie gesucht und gefunden haben, erzählen? Wie das?
Ich habe eben versucht, mich auf allen möglichen verfügbaren Wegen dem Thema anzunähern. Und also erst einmal über diese Menschen eben, die da Erinnerungen haben. Und dann gab es aber auch diesen wunderbaren Fund von diesen Home-Movies eben. Die Schabellas waren wirkliche Filmfreaks der frühen Zeit des Kinos, muss man sagen. Also das hat ja damals kaum jemand machen können, dass man irgendwie filmt. Und es gab damals in den 20er, 30er Jahren so ein eigenes Format von der Firma Pathé, mit der Perforation in der Mitte des Filmstreifens, und manchmal sieht man dann bei dem Material sogar, sieht man so ein bisschen die Perforation, und diese Schabellas haben eigentlich alles gefilmt, sowas ihnen halt so, sowas wie heutige Selfies, also jeder Ausflug und jede Feierlichkeit und auch ganz gewöhnlicher Alltag, und haben sie halt einfach ihre Filme gemacht. Und Schabella hatte ja auch die Idee, dass er eigenes Kino macht im Schloss, Arolds Münster, das er dann so quasi auch so für Fortbildung und Ausbildung nutzt. Und das meiste ist leider von diesen Filmen verloren gegangen. Also gab es stapelweise Filmdosen. Und irgendwann nach dem Tod von Chapelle hat ein Alteisenhändler diese Dosen mitgenommen, die er als Altmetall verwerten konnte und die Filme weggeworfen. Und nur ein ganz kleiner Bestand ist übrig geblieben. Und ja, den konnte ich dann über viele Umwege bei einem Schweizer Sammler entdecken und der hat mir das dann freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, den Film zu starten, oder weil das ja auch so ein Gewährsmaterial ist. Also wenn diese Menschen aus Arolsmünster da so viel reden drüber und man sieht dann dieses alte Filmmaterial und merkt, ach so, die hat es ja wirklich gegeben. Und ja, also das fand ich, ist eine wunderbare Möglichkeit gewesen, diesen Film eben zu beginnen, dieser Fund des alten, der alten Homoves. Ja, und um auf Ihre Frage mit der Kirche zu kommen, da war besonders eine Figur sehr wichtig, sehr machtvolle Person innerhalb der Kirche, ein Benediktinerprälat aus Tirol, der im Nationalrat damals war, Emilian Schöpfer, und den katholischen Verlag in Tirol gegründet hat, Tirolia. Also ein sehr gebildeter Mensch, der bis zu seinem Lebensende also ein glühender Verehrer war und überzeugt davon, dass man mit Chapelle quasi der Kirche helfen könnte, wieder an die Macht zu kommen, weil nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch des Habsburger Monarchie war natürlich auch die Kirche konfrontiert mit der Tatsache, dass sie Macht Gebiet verloren hat in ganz immensen Ausmaß und hatten, also die Kirche hatte wahrscheinlich damals auch die Idee, dass man, wenn man über eine Technologie verfügt, die so wichtig ist und so neuartig und so mächtig, dann würde man auch wieder quasi die Gesellschaft mitgestalten oder mit beeinflussen können, so wie das halt vorher war zu Zeiten der Habsburger Monarchie. Und deswegen eben dieses starke Engagement von einerseits von diesem Benediktinerprälaten Emilian Schöpfer und auch andererseits von Daniel Etter, das war der Dompfarrer von Salzburg. Also die haben da sehr immens den Chapelle unterstützt.
Die Kirche als Technologielieferant, das ist eigentlich, hört sich völlig absurd an eigentlich.
Ja, es hört sich ein bisschen absurd an, aber das war einfach diese Zeit auch 1920, 1930, wo man gemerkt, wo einfach ganz viele technische Neuerungen da waren. Es ist ja unglaublich viel erfunden worden an Technik in dieser Zeit, also von Telefon und Kino und auch in allen anderen Fachbereichen. Also die Psychoanalyse ist entstanden in der Zeit des Kinos selber eben und man hat einfach gemerkt, es gibt ungemein viel Kräfte, die existieren, die wirken, aber man weiß noch gar nichts drüber. Man kann sie nun gar nicht benennen oder zuordnen und schon gar nicht messen. Aber da ist unglaublich, also es gibt viel mehr, sagen wir, was man noch gar nicht kennt und gar nicht weiß, als eben das Bekannte. Und da war auch die Kirche der Meinung, da müsste man sich profilieren in diesem Feld, damit man quasi wieder, ja, damit man auch mit der Zeit geht und eben andockt an diese Machtmöglichkeiten, die es vor dem Ersten Weltkrieg gegeben hat für die Kirche.
Es war auch irgendwie,
Ja, und Chapelle hat natürlich auch von dieser Energie, an der er da geforscht hat, auch immer wieder betont, dass es eben nicht nur eine physikalische Form von Energie ist, sondern auch eine mentale. Und und wie sehr das die Natur und die Auseinandersetzung und die Beschäftigung mit Natur, wie wichtig es da ist. Also er hat immer wieder so dieses göttliche Element in der Natur betont, und das wird auch ein Grund gewesen sein, dass die Kirche das angesprochen hat.
Ja, mehrere Sachen finde ich interessant. Also zum einen scheint es ja ein fruchtbarer Boden gewesen zu sein, diese Zeit nach dieser großen Katastrophe des Ersten Weltkriegs. Und ja, die Leute haben einfach noch was gesucht, an dem sie sich wieder orientieren können.
Genau.
Ich finde es nicht unähnlich zu unserer jetzigen Zeit. Ich finde auch, dass, also es gibt eine Parallele, obwohl es natürlich immer, es ist natürlich ganz anders. Also Geschichte wiederholt sich natürlich nicht in dem Sinn, dass dasselbe noch einmal passiert, aber ähnliche Strukturen passieren wieder, ne? Und da gab es halt.
Ja, also so eine gewisse Orientierungslosigkeit und auch so ein Wunsch oder eine Sehnsucht, dass es wieder eine Ordnung gibt, die man als verloren empfindet. Und was auch damals in der Zeit natürlich sehr stark war, das ist so diese messianische Vorstellung, also dass es eine Person oder jemanden oder etwas geben könnte, was quasi so die Erlösung bringt. Also da ist natürlich auch wieder so diese Möglichkeit, so zwischen, also das ist auch wieder für die Kirche natürlich ein Punkt, wo man andocken kann, also diese Erlösungssehnsucht. Und das ist ja auch heute irgendwie gegenwärtig, diese Vorstellung, dass es halt eine, dass es ja bei dieser komplexen Problemlage, die es in vielen Bereichen der aktuellen Gesellschaft gibt, dass es da vielleicht eine Tendenz, eine Figur oder eine, ja, dass es da jemanden geben könnte, der quasi das alles löst und quasi das für diese ganze Kompliziertheit eine ganz einfache Lösung da sein könnte. Das ist so eine eher komplexer, glaube ich, und herausfordernder, die Probleme werden, umso größer scheint auch der Wunsch, dass es eine einfache Lösung gibt.
Ja, Donald Trump erklärt sich, glaube ich, daraus.
Ja.
Ohne zu sehr auf die Gegenwart eingehen zu wollen, aber anders kann ich mir das nicht erklären. Also, interessant auch, dass er darüber gesprochen hat, dass also Bewusstsein eine Rolle spielt. Also er hat auf der einen Seite natürlich eine technische Lösung gesucht, hat aber auf der anderen Seite ganz stark diese, nennen Sie es mal, spirituelle Komponente auch drinnen gehabt in seiner Arbeit. Und zur gleichen Zeit aber, also Leute wie Pauli und so weiter, also gab es ja die Quantenphysiker, die auch Einstein am Anfang abgelehnt hat, die das auch gesagt haben, nur auf eine ganz andere Art, die es auch gesagt haben, die Messung beeinflusst das Ergebnis, Bewusstsein und der da hinschaut, ist Teil des Systems. Ne?
Ist Teil der Antwort. Also die Art des Hinschauens sozusagen beeinflusst die Antwort oder die Fragestellung. Beeinflusst schon die Antwort.
Und bis heute eigentlich ist das nicht verdaut worden. Ich meine, ich rede sehr oft mit Physikern auch, und das ist... Ja. Das ist nicht wirklich man ist eigentlich noch in der, ich sage jetzt mal, Newton'schen Physik, natürlich.
Ja, das hat sich sogar, finde ich, ein bisschen umgeht. Das ist ein ganz merkwürdiger Zusammenhang, weil natürlich die heutige rationale Physik und Wissenschaft von sich sagt, also jeglicher spirituelle Ansatz ist da irgendwie fatal, und es geht in der Wissenschaft nur um Rationalität, nur um Messbarkeit, nur um Wiederholbarkeit eines Experiments und so weiter. Und diese übertriebene Rationalität wird schon fast wieder sowas wie zu einer Glaubensfrage oder so, kann man sagen, ja. Also
das
nimmt schon fast wieder so einen Status von Religion ein, diese immense Überzeugtheit, dass alles Wesentliche, Gültige in der Wissenschaft rational ist, messbar ist,
kausal
und so weiter.
Auch kausal ist eben, nicht?
Ja, genau,
und dabei findet man ja ständig Dinge, die dem widersprechen. Aber irgendwie, und das ist was, was mich, ich weiß nicht, das, also da weiß ich wirklich nicht, was ich da davon halten soll. Ich meine, natürlich gibt es auf der anderen Seite diese Extreme, die sich dann gegenseitig bedingen und erzeugen. Es gibt dann natürlich, ich sage jetzt mal, in der Esoterik-Szene der sogenannten, obwohl die sehr divers ist und das sagt eigentlich gar nichts, wenn ich jetzt sage Esoterik-Szene, aber man weiß ungefähr, was gemeint ist. Natürlich gibt es da die abstrusesten Behauptungen. Also ich weiß nicht, ob Sie das in letzter Zeit verfolgt haben. Was jetzt gerade en vogue ist, ist die Behauptung, und ich sage dazu immer Terrorie, dass die Erde flach ist. Das ist wieder im Kommen. Haben Sie das schon mal gehört?
Nein, das habe ich noch nicht gehört.
Ja, dann googeln Sie einmal Flat Earth Theory. Sie werden es wirklich, Ihnen wird Angst und Bang werden, mit was für einer Vehemenz das behauptet wird von manchen.
Ja, ja.
Es ist ganz, ganz schräg. Und mir, ich behaupte jetzt einmal, das ist aber nichts anderes als eine Gegenreaktion, also diese Irrationalität gegen die Irrationalität, die in der sogenannten Rationalität genauso ist, wo man Maschinen, die ja laufen, die man wo man, Sie haben in ihrem Film haben Sie ja Beispiele, da sind Messwerte, die eigentlich nicht existieren dürften, aber das irgendwie, ich weiß nicht, wie das funktioniert, wird das wegrationalisiert. Oder
genau,
so.
Ja. Und es gibt auch ganz wenig Bereitschaft so aus von der Wissenschaftsseite darüber überhaupt ins Gespräch zu kommen. Also off records schon, aber dass man da wirklich so auch zum Beispiel in einem Kino eine quasi so eine interdisziplinäre Betrachtung neu anstellt zwischen einem künstlerischen Statement zu einem Phänomen wie diese Raumenergieforscher und dem quasi dem, was so in der offiziellen Wissenschaft als gültig anerkannt wird. Also das ist nicht einmal ein Gespräch möglich.
Das
hat mich sehr überrascht. Das hätte ich nicht erwartet, weil natürlich mit meinem Film wollte ich ja schon auch quasi so eine Diskussion in Gang bringen. Oder haben wir gedacht, vielleicht kommt man da ein bisschen weiter in der Thematisierung dieser Idee. Was ist dran an diesen Behauptungen, an diesen Hypothesen, an diesen Möglichkeiten, dass aus dem Raum Energie generiert werden kann?
Und das ist nicht passiert?
Sehr mühsam. Also geht eigentlich fast gar nicht.
Mhm. Ja, das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also wenn man, also gut, es hängt dann auch davon ab, es gibt natürlich auch, da geht es vor allem um Physiker. Ja? Also wenn man Wissenschaft und Physik wird dann oft quasi als dasselbe betrachtet, bin ich auch nicht ganz richtig, aber bei Physikern gibt es sehr viele, die da sehr offen sind und darüber schon auch sehr viel nachdenken. Wenige aber, die das dann eben öffentlich auch tun. Ja. Aber wenn man sich dann so gewisse Sachen anschaut, ich möchte jetzt gar keine Namen nennen, aber wo jetzt, ich sage mal, so eine Verballhornisierung dieser ganzen Leute in verschiedensten Sendungen und Formaten, die sie da herausgebildet haben, dann wundert es auch nicht, ja, weil es ist natürlich sehr einfach, jemanden wie Chappella jetzt zum Beispiel auch zu belächeln. Vor allem im Nachhinein.
Ja, ja. Wenn man ein bisschen mehr weiß, klar, ja.
Die Gunst des Spätgeborenen, also
genau.
Wie groß waren für Sie die Versuchung, die Gunst des Spätgeborenen auszunutzen und Chappella und vor allem seine Jünger zu verlachen? Gab es da so, waren Sie das ein bisschen im Zwiespalt auch oder wie war das für Sie?
Ja klar, die Einladungen, das zu tun, waren ganz groß, weil man sich da natürlich irgendwie da auf die sichere Seite begeben kann, wenn man da irgendwie milde drüber lächelt, aber ich finde, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, dann ist es einmal ein dringliches Gebot, dass man sich nicht über das stellt, was man da untersucht, sondern wirklich versucht drauf zu kommen, wie haben die gedacht, in was für einer Situation haben die gelebt, was hat ihnen, ist ihnen als Wissen zur Verfügung gestanden und dann eben versucht, da wirklich auch das Ganze als als Wissensgeschichte oder als, ja, zu erkennen, was liegt da vor. Und das andere, und da muss man aber genauso aufpassen, dass man dem nicht völlig auf den Leim geht sozusagen und nur mehr das ganz irgendwie ja verehrt oder was auch immer, sondern da einerseits also eben so eine gewisse kritische Distanz wahrt, aber andererseits sich auch wirklich bemüht, das mit großer Offenheit anzuschauen.
Es ist eine Gratwanderung, ne, die Sie da auch gewagt
ja, absolut.
Haben. Ne?
Ja, absolut, ja.
Zwischen.
Und es ist ja auch, ja, zwischen Idealisierung, Verdammung und das ist ja auch das, was damals in seiner Zeit passiert ist, zu Zeit Schapellas, dass die Zeitungen in einerseits da in total in diese messianische Position gehievt haben, als den großen Magier, Wundertäter und Erlöser, und dann waren wieder mal kein Geld da war, dann war er der Scharlatan und der Betrüger und ja, und kaum jemand hat sich aber wirklich damit beschäftigt, worum geht es da tatsächlich?
Ja, das ist ja auch heute sehr ähnlich. Also, und auch sehr schön, dass der Peter Schlosser, den Sie da gefunden haben, 5 Jahre haben Sie an diesem Projekt gearbeitet, ja?
Ja, circa, ja, aha.
Das ist, nehme ich an, sehr lang, oder? Oder wie lange haben Sie an Ihren anderen Filmen gearbeitet?
Ja, schon auch. Also ja, das ist in der Regel dauert es länger, als man meint. Also ja. Bis das, also die ganze Recherche, die Finanzierung, der Dreh ist das allerkürzeste und also ja. Und der Schnitt ist dann nochmal sehr lang und ja, und dann geht's eben an die Öffentlichkeitsarbeit und dass man schaut, dass der jeweilige Film auch ein Publikum findet. Und bei Chapella war es eben besonders lang, weil einfach so eine merkwürdige Faktenfülle da war, also ganz viel Material wohl da war, aber es ganz schwierig war, da so eine, ja, irgendwie so sich einen Reim zu machen oder das Ganze wirklich nachzuvollziehen.
Bei dieser Vorführung auf der Diagonale, die ich gesehen habe, da war dann auch Ihr Kameramann anwesend. Leider ist mir jetzt der Name entfallen.
Frank Ammann.
Genau. Da hat mir sehr gut gefallen. Also der ist natürlich da ein bisschen so wie die Jungfrau zum Kind auch gekommen und war natürlich am Anfang sehr skeptisch, was völlig klar ist. Ich meine, wenn man das hört zum ersten Mal, dann, also wer dann nicht skeptisch ist, ist total nachvollziehbar.
Ja, Frank war ein wunderbarer Kameramann und hat eben auch so, sagen wir mal, auf der visuellen Ebene diesen Ansatz geteilt, den ich auch bezüglich der ganzen Recherche angewendet habe. Also der hat auch gefragt, was macht diese Idee aus? Und der hat eben gesagt, ja, da ist irgendwie diese Idee, dass dort diese Spannung zwischen Erdmittelpunkt und Kosmos immer wieder erwähnt wird. Und was könnten wir da für eine visuelle Sprache dafür finden? Was für Bilder machen wir? Wie erzählen wir, damit das auch spürbar wird? Und von der ganzen Bildsprache her nachvollziehbar bleibt, in welchen Gedanken sich diese Leute bewegt haben damals. Und Frank hat da einfach sehr gut einsteigen können, sowohl als dass er versucht hat, was ist diese Chapella-Idee, was macht die aus und wie können wir dafür visuelle Entsprechungen finden, als auch in die alten Menschen in Aarholz-Münster sehr interessiert haben und dann im Weiteren auch die Frage, wie geht man um mit diesen aktuellen Physikern und Ingenieuren, die im zweiten Teil des Films dann zur Sprache kommen.
Und was in seiner Reflexion dann auch sehr schön rausgekommen ist, ist seine Verwunderung darüber, dass da ja tatsächlich so richtige Techniker, Physiker sich sowohl im Fall Chapella als auch beim Klaus Turtur und beim Paramahamsa
Tewari,
dass da so richtige Techniker oder auch der deutsche Kaiser, die englische Marine, also im Prinzip sehr seriöse Organisationen und sich damit beschäftigen und dann, das ist natürlich sehr interessant, so quasi, naja, aber das täten die ja nicht, wenn da überhaupt nichts dran ist. Ja? Also so dieses dieses Zusammenbrechen eines Klischees, ne? Das man natürlich hat.
Ja, das war immer wieder, das ist uns immer wieder gegangen beim Film so, dass wir unsere Vermutungen und Überzeugungen immer wieder nachschärfen oder verändern mussten an dem, was halt dann der Befund ist. So, ja.
Was gibt's Besseres? Ne, ist doch wunderbar, wenn einem das bei der Recherche zu einem Film oder beim Entstehen eines Films passiert. Ne?
Genau, sofern man eben offen ist dafür, weil man kann ja auch Filme machen, so dass man sagt, ich habe eine Idee und das wird jetzt beinhart durchgezogen und umgesetzt. Und man weiß eigentlich schon, wenn man das Drehbuch auf dem Tisch liegen hat und durchblättert, wie der fertige Film ausschaut. Das würde aber mich überhaupt nicht interessieren, so zu arbeiten.
Da ist dann das Experiment gar nicht vorhanden, ne? Sondern es ist eigentlich schon...
Genau. Ja. Das ist so wie Bilderbücher ausmalen, wo die Umrisse vorgezeichnet sind.
Auch noch kurz zum Filmischen. Also es ist ja ein dokumentarischer Spielfilm, das heißt, es gibt da sehr starke Komponente auch, wo diese Szenen nachgespielt werden von Schauspielern, wo dann auch die...
Ja, nachgespielt, da möchte ich gleich mal ein bisschen ein bisschen widersprechen, weil das erinnert so ein bisschen an Fernsehdokudramen, die ich nicht so interessant finde, aber es ging eher nicht so um Nachstellung, sondern um überhaupt eine Darstellung oder eine Form zu finden, das darzustellen, was diese Menschen, wie die geistig drauf und unterwegs waren. Also da so ein ganz eigenes anhand von den Dokumenten mit den Schauspielerinnen und Schauspielern ein eigenes Darstellungsverfahren zu entwickeln.
Die Quotes sind aber alle original. Das heißt, das, was die Schauspieler sagen, haben sie tatsächlich in den Aufzeichnungen gefunden. Ja, das ist, finde ich, wesentlich. Also sie haben sich da wirklich dann...
Dokumentarische Texte.
Sie haben da nichts dazu erfunden, damit das irgendwie besser funktioniert.
Ja, ganz sagen. Klein vielleicht einmal, dass jemand das ist halt,
das ist ja
jemand
klar.
Guten Morgen oder so.
Ja, aber man kann davon ausgehen, dass sie das auch gesagt haben, ja. Der Peter Schlosser, das ist nämlich einer dieser schönen Zufälle, die Ihnen passiert sind, das ist also ein Forscher aus Wien, der sich sehr eingehend anscheinend mit Chapella befasst hat, der auch ein englischsprachiges Werk interessanterweise ins Deutsche übersetzt hat. Und das ist auch das Einzige, was man eigentlich so richtig über die Technik erfährt, die Physik, die natürlich sehr alternative oder sehr, das sind nicht ganz fremdartige Konzepte, aber die da eben verfolgt wurde. Aber was er gesagt hat, ist, ihm ist nichts gelungen. Also Chapella, es ist ihm nichts gelungen. Ja. Es ist eigentlich ein typisch österreichisches Erfinder, in Klammer, Schicksal. War das für Sie auch wichtig, diese Komponente darzustellen? Dieses typisch österreichische, wenn man so will?
Das war natürlich auch ein Glücksfall, dass der Herr Schlosser das so ausgedrückt hat und so auf den Punkt bringen wollte. Aber es ist natürlich schon eine wichtige Komponente, dass man in der ganzen Chapella-Geschichte, dass Chapella selber ja mehr so der Denker war eigentlich. Der hat ein großes Vergnügen wahrscheinlich und einen großen Drang gehabt, irgendwie sowas wie eine andere Betrachtung der Natur und der Naturgesetze zu finden und Zusammenhänge anders zu denken, und ist quasi erst in einem zweiten Schritt dazu gekommen, dass er gesagt hat, dann gibt es ja auch ganz andere Anwendungsmöglichkeiten und folglich auch eine neuartige Technologie. Oder wenn man quasi die Physik mal vom Kopf wieder zurück auf die Beine stellt. Und seine Umgebung oder seine Zeitgenossen waren aber sehr interessiert und fixiert drauf, eben auf diese Maschine, die dann quasi Wohlstand und finanziellen Gewinn und so weiter verheißt und das Ganze darauf zu reduzieren und auf diese Umsetzung und auf diese angewandte Ebene. Und da ist er eben das ist dann nicht zustande gekommen. Und es ist aber vermessen, finde ich, oder nicht ganz, entspricht nicht ganz dem, der ganzen Bemühung von Chapella, wenn man das Ganze darauf reduziert. Also Maschine nicht existent, also ganze Denkbewegung und ganze Bemühung völlig umsonst. Das ist quasi so auch ein Umgang seiner Zeit. Und was auch dazu kommt und was sehr heikel ist oder schwierig einzuschätzen, dass Chapella hat immer gesagt, die Welt ist nicht reif dafür. Es klingt natürlich jetzt als sehr lässiger Spruch, wo man sagen kann, naja, er hat es halt nicht gewusst und das war irgendwie so die Ausrede. Aber es ist ja tatsächlich auch nachvollziehbar, dass zu Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg hat dann immer wieder betont, dass das fatal wäre, wenn so eine Technologie, die so viele Möglichkeiten beinhaltet, wenn die zu kriegerischen Zwecken eingesetzt wird. Und paradoxerweise ist es ja dann im Zweiten Weltkrieg eh dazu gekommen mit der Atombombe.
Ja, das auf andere. Ein völlig neuartiges Konzept hat quasi genau. Ein Game Changer.
Oppenheimer hat halt diese Frage nicht in der, oder ja, war halt da anders, ist halt da einen anderen Weg gegangen und folglich ist diese Technologie dann quasi, konnte also zu Kriegszwecken auch eingesetzt werden. Und Chapella hat immer wieder davon geschrieben, dass es nicht darum gehen kann, da diese Technologie zu forcieren, wenn sie dann quasi in die Waffenproduktion mündet.
Was sie garantiert wäre, wenn sie funktioniert hätte, was man jetzt natürlich im Nachhinein gar nicht sagen kann, aber er hat sich auch, also er ist ja dann Ende der 40er, glaube ich, verstorben, 1947, erinnere mich da richtig.
Ja, genau.
Und er hat sich aber geweigert, mit den Nazis zu kooperieren. Also er selbst.
Ja, das ist auch sehr, also sehr, sehr viele Legenden gibt es da über diese Geschichte, aber nach meinen Forschungen ist es so, dass es in der Chapella-Gruppe sehr wohl jüngere Ingenieure gab, die sehr interessiert dran waren, mit den Nazis zu kooperieren, weil sie der Meinung waren, wenn man dieses verstaubte Österreich verlässt und mit dieser in München mit diesen neuen politischen Kräften kooperiert, dann ist man vielleicht, kann man viel effizienter da vorgehen. Und Chapella war aber da sehr zurückhaltend und hat sich eher als altösterreichischer Monarchist gesehen und wollte auch quasi das Ganze in Österreich lassen. Und über diese Frage hat sie dann die Gruppe auch aufgerieben und ist letztlich zerfallen. Und Chapella hat ja dann auch in den letzten Kriegsjahren von den Nazis sowas wie Arbeits- und Äußerungsverbot erhalten.
Das trug sicherlich auch zu seinem Verschwinden oder Untertauchen bei, nehme ich an. Dass er sich da dem verweigert hat.
Er konnte es ja. Und es kam nur dazu, er hat ja mit den Engländern kooperiert, also vor Kriegsausbruch waren ja immer diese englischen Ingenieure zu Gast im Schloss, die dann natürlich als Kriegsfeinde quasi auch ein Indiz waren, dass er quasi da mit den Kriegsfeinden kooperiert. Und es hat, dadurch ist er auch in Ungnade gefallen und er konnte zwar im Schloss auch als Münster bleiben, aber das hat ihm niemand gehört und war halt zurückgedrängt auf einen Raum, den er dann noch nutzen konnte und hat aber seinen quasi ehemaligen Glanz völlig verloren gehabt.
Im Film werden die Figuren rund um Chappella und Chappella selbst teilweise in so einem tranceähnlichen Zustand gezeigt. Es gibt diese junge Frau mit dem Teddybären, der so irgendwo ihr gegenüber war, die in moderner Sprache würde man sagen, gechandelt hat oder da irgendwelche Botschaften kanalisiert hat. Und und das ist ja eigentlich auch eine ganz wichtige Komponente, eben dieses spiritistische Zusatz. Eigentlich ist es kein Zusatz, eigentlich ist es ein wichtiger Teil des Ganzen, eigentlich ein wichtiger Teil dieser Vision. Wie Sie selbst sagen, diese eigentliche Maschine, diese Energieerzeugungsmaschine war eigentlich nur so ein Nebenprodukt. Ihm ging es da ja um was anderes. Das ist ja, und was war dieses andere eigentlich? Bevor wir den Chappella dann verlassen und ein bisschen in die Jetztzeit gehen, aber was sind Sie dem irgendwie näher gekommen, was er da wollte? Ja.
Also es ging ihm vor allem ja um etwas, was ja bei vielen anderen auftaucht, bei Tesla und Schauberger und so weiter. Es ging ihm vor allem auch darum, die Natur in ihren Zusammenhängen gründlicher zu verstehen und also eben eine Technologie zu finden, die Natur nicht ausbeutet, sondern mit der Natur arbeitet und dass man die Natur quasi auch als Lebensgrundlage sieht und nicht als etwas, was man nach Möglichkeit ausnutzen kann. Und diese Tochter von ihm, die Angie, er hat auch immer betont, das habe ich sehr bemerkenswert gefunden, obwohl er so ein Patriarch war, muss man sagen, im alten Sinn, dass er das Wesentliche von Frauen gelernt hat und dass bei der Umsetzung oder Entwicklung seiner Theorien die Tochter eine ganz wesentliche Rolle spielt und dass die eben anders als er selbst fähig ist, bestimmte Dinge zu sehen und Zusammenhänge zu erkennen und Schritte eben als zu sehen, die notwendig sind als nächstes. Und ja, das war ein sehr mysteriöses Faktum dieses ganzen Chappella-Clans, eben diese medial veranlagte Tochter, die so das Zentrum der Forschung auch war.
Okay, das heißt, diese Dame mit dem Teddybären war seine Tochter.
Genau,
Okay. Ja, und diese Komponente findet sich ja auch in der Jetztzeit immer wieder. Ne? Da gibt es auch, ich habe auch schon Mails bekommen, wo also mir Leute gechandelte Baupläne geschickt haben. Ich meine, ich habe meistens kein Wort verstanden, von was sie da reden, weil sie natürlich auch völlig eigene Sprache entwickeln und so weiter.
Ja.
Aber das gibt es auch noch immer, ja. Also, und das ist da und ich bin da selbst noch immer nicht so ganz sicher, wie, ganz blöd gesagt,
wie man damit umgehen
soll, oder wie ernst man das nehmen soll, jetzt ganz einfach gesagt. Das ist wirklich schwierig und ich glaube, das ist, man kann da auch keine allgemeine Formel finden. Also, mein Zugang ist da eher, man muss sich wirklich jeden Fall wieder von Neuem anschauen und manche sind interessant und manche nicht. Das ist so sehr mühsam und das widerspricht dem Bedürfnis nach einfachen Lösungen, nach einfachen Formeln.
Genau, ja.
Aber entweder man macht es oder man lässt es lieber bleiben. Ne? Also ich finde ja, dass also viele Kommentare von Wissenschaftlern, Physikern zu solchen Themen oft entbehrlich sind, weil man einfach hört oder sofort rausmerkt, die haben sich keine Sekunde damit auseinandergesetzt.
Ja.
Sondern
das
sind eigentlich pauschale Vorurteile, die aber dann beim Rezipienten, beim Zuhörer als so quasi total durchdachte und also Aussagen, an denen man sich orientieren kann, ankommen.
Ja, genau. Ja. Ja, es ist ja auch anstrengend, sich mit etwas zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, was eben, was irgendwo in ein neues, schwer zuordnenbares Gebiet führt und was einfach kein eindeutiges so und so, also gibt, was einfach kompliziert ist.
Genau, es ist kompliziert nämlich.
Das ist das
Problem.
Komplex,
Und das ganz große Bedürfnis eben nicht nur jetzt das Energieproblem zu lösen, das damals ja noch lange nicht so prekär war wie heute, Naja, gut, ist jetzt
ja, es war nicht so sehr das Energieproblem damals, sondern überhaupt, es war ja Wirtschaftskrise, überhaupt die große Frage, wie kann diese Gesellschaft irgendwie weiter bestehen? Also wie.
Ja. Durchaus eine Frage, der wir uns auch heute wieder stellen müssen, vermehrt, ja, also durch diverseste Symptome wie Wirtschaftskrisen und irgendwelchen Verwerfungen und ja, der Ölpreis geht nach runter, geht rauf, geht links und rechts und die Derivate explodieren.
Die Einkommensschere,
Einkommensschere genau. Natürlich, die Umverteilung beschleunigt sich, aber völlig in die falsche Richtung.
Ja.
Und natürlich dann der Ruf nach einem starken Mann, nach einfachen Lösungen. Also ein sehr, sehr gefährliches Gebräu und Gemisch, in dem wir uns da heute befinden.
Ja.
Und natürlich auch Visionäre und Träumer. Ich sage jetzt mal, das ist aber völlig wertfrei. Also ein Klaus Turtur, den ich sehr schätze, jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt glaube, dass seine Maschine irgendwann funktionieren wird oder nicht, das kann ich nicht sagen. Ich würde es mir wünschen, aber ich weiß es nicht.
Ja.
Es wäre wunderbar, es wäre wirklich schön. Aber auch diese Leute verfolgen natürlich viel mehr als nur, unter Anführungszeichen, eine Lösung des Energieproblems, sondern da muss es eben auch zu einem Umdenken kommen. Und ich habe das auch mit Klaus Turtur schon öfter angesprochen. Da weiß ich nicht, wie weit er das schon reflektiert. Da ist er ein bisschen in Abwehrhaltung, hatte ich zumindest in Erinnerung, weil natürlich gibt es da sehr negative Anwendungen. Also jede Technologie kann natürlich positiv und negativ angewendet werden.
Ja,
also das ist ganz klar. Also würde jetzt gar nicht das Beispiel vom Messer und Skalpell da jetzt bemühen. Es ist so ist es halt einmal. Und bei einer Technologie, die praktisch fast unbegrenzt Energie aus dem mehr oder weniger leeren Raum, also ohne Zufuhr von irgendwas, das man zumindest sieht, bereitstellen könnte, das ist natürlich, das wäre total großartig für fliegende Drohnen mit starken Lasern, würde mir jetzt einmal sofort einfallen. Ja? Und noch tausende andere. Aber trotzdem, in der Jetztzeit gibt es diese Forscher auch und wie ist für Sie da dieser Zusammenhang? Hat sich da was verändert? Ist es konkreter geworden? Ist es oder diese Brücke, der auch im Film sehr schön gelöst, wo es dann plötzlich dann in die Jetztzeit geht.
Wo ist es hingegangen, ja, genau. Also mich hat zum Beispiel auch interessiert, vor allem, wie schaut es aus, wenn jemand, also Schabella hatte ja das ein ganz eindeutiges Defizit, nämlich dass er nicht studieren konnte aufgrund seiner Herkunft und sozusagen als Autodidakt sich da fortbewegen musste. Und dann hat mich natürlich interessiert, wie ist es bei jemandem, der wirklich eine profunde naturwissenschaftliche Ausbildung hat. Und da fand ich eben Klaus Turtur sehr interessant, der als Experimentalphysiker tätig ist also sehr, sehr gut ausgebildet ist und trotzdem mit großen Widerständen konfrontiert ist und sich da abarbeitet daran, dass ihm seine Umgebung signalisiert, was er behauptet, ist eigentlich nicht möglich. Also dieses Abarbeiten an aktuellen, sage ich mal, Glaubenssätzen auch wirklich der Wissenschaft, das fand ich bei Klaus Turtur das Spannende. Und dass eben auch diese Situation, dass obwohl ja Europa jetzt wirklich an einem Punkt angeraten ist, wo man sagen muss, Klimakrise und also der Kollaps einfach, der durch die Kohleausbeutung und durch die Naturausbeutung zu befürchten ist. Also da könnte man doch wirklich sich öffnen dafür, dass man sagt, schauen wir uns das einmal genauer an. Und das passiert aber nicht. Und darüber ist Klaus tut er halt einigermaßen verzweifelt. Und diese Konstellation fand ich einfach, das hat mich interessiert. Und von daher fand ich das sehr, sehr gut, das in dem Film einzubauen. Wie geht's ihm in seiner Situation? Er ist quasi ja Teil des Wissenschaftsapparats, verfolgt aber mit dieser Raumenergie-Hypothese eine Theorie, die nicht Teil des Wissenschaftskanons ist, was passiert. Und das habe ich versucht, dafür habe ich versucht, Bilder zu finden, auch damit, dass Klaus Durtor eben in dieser in dieser Industriewüste da zugange ist, also nicht irgendwo in seinem Büro sitzt in der Universität, sondern eben unterwegs ist in einem Landstrich, der davon gezeichnet ist, dass er verwüstet ist und die Kohle da ausgebeutet ist bis zum allerletzten. Und man sieht auch, dass da wirklich nichts mehr, ja, dass das einfach verbrannte Erde ist, was in der sie da bewegt.
Ja, wenn
und was noch dazu kommt,
ja? Bitte.
Ja, was noch dazu kommt, ist eben, dass diese Kohle, also dass das ja auch quasi das Grundmotiv war der heutigen EU, in der wir ja uns bewegen. Die Vorform der EU war die EWG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, und noch als Vorform gab es den Zusammenschluss der Kohle- und Stahlgesellschaften. Das heißt, das Grundmotiv für die Bildung der EU war die Sicherstellung der Energie für Europa zu gewährleisten. Und das ist zwar gelungen, aber auch auf eine Weise, dass man sich fragen muss, also wenn man das so weiter treiben würde, dann würden wir uns um die Lebensgrundlagen bringen, weil, ja.
Von Fracking wollen wir da gar nicht reden, ne?
Ja, genau. Und das fand ich eben sehr, ja, da ist irgendwie dann auch dieser, sind dann Zusammenhänge, finde ich, die an der Person Turtur sichtbar werden, die aber über die Rolle von Turtur hinaus weisen, auf übergeordneteren Umgang mit Wissenschaft, mit Energie und mit Ressourcen und mit Umwelt.
Sehr interessant finde ich, im Chat kam jetzt natürlich die Frage, ja, funktioniert jetzt Turtus Gerät oder nicht? Und das ist natürlich immer so das ist natürlich die Kernfrage irgendwo. Und Sie haben ja diesen Versuchsaufbau von Turtur auch gefilmt, also dieses kleine Rädchen, das sich da dreht. Und ich meine, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, weil ich habe da auch mit Experimentalphysikern drüber geredet, und die haben also gesagt, bei diesen Strömen, die da fließen, ist es nicht ganz schlüssig zu sagen, weil es könnte irgendwo in der Messungenauigkeit sein. Das sagt natürlich Turtur, das ist definitiv nicht so, das hat er ausgeschlossen.
Ja.
Ich glaube es ihm auch. Aber das Problem ist dann, was ich dann immer wieder gehört habe, gerade von Physikern, ist, also sich da jetzt reinzuknien, das dauert wieder, was weiß ich, Wochen, Monate, und da kommt ja eh nichts raus, da kann ich dann nichts publizieren, man kann nichts Negatives, man kann nicht publizieren, es hat nicht funktioniert, leider, was ich eh nicht ganz verstehe, weil es wäre ja auch wichtig, die Misserfolge zu dokumentieren, da lernt man ja auch
daraus. Oder zu sagen einmal, man weiß es nicht, Unschärfe, man kann es nicht sagen, man müsste es.
Ja, natürlich, aber ja. Da kann man eben nichts publizieren, und wenn man nicht publiziert, ist man sehr schnell weg vom Fenster im Wissenschaftsbetrieb.
Genau.
Das ist leider so, das ist ja dann nicht die Schuld der Wissenschaftler, das ist die Schuld einer Struktur, das ist im Prinzip, vielleicht ist das der Kapitalismus, der das in diese Richtung geformt hat, ich weiß es nicht.
Die Ökonomisierung der Wissenschaft.
Ja, ich glaube schon, dass das ganz viel in dieser Richtung ist. Ja, also auch wissenschaftliche Institute kriegen dann schon Zielvorgaben, und das ist meiner Meinung nach, das ist Blödsinn. Also man kann nicht so zweckgebunden forschen. Also meiner Meinung nach ist Schapella ein wunderbares Beispiel für jemanden, der einfach wirklich jetzt frei gedacht hat und einfach einmal alles rauslassen, fliegen hat lassen und schaut, was passiert. Dann wie ordnen sich die Gedanken.
Und mit der Bereitschaft, grandios zu scheitern. Ja. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch etwas, was unsere Kultur niemand zulassen will. Aber ohne das geht's nicht.
Ja, too big to fail. Wir sind einfach too big to fail, wir dürfen nicht scheitern, wir sind zum Erfolg verdammt und man kann daher nichts angehen, wo man nicht schon vorher eigentlich wissen, das haut hin, das passt, haben wir in Wirklichkeit eh schon tausendmal gemacht, jetzt machen wir nur ein bisschen was anderes und es wird was. Sehe ein Riesenproblem, also und aber gut, das glaube ich geht natürlich auch weiter über den Film hinaus weiter. Ich meine, das geht in alle möglichen gesellschaftlichen Ebenen auch rein. Aber
genau, deswegen habe ich auch das Thema interessant gefunden, weil ich eben gefunden habe, dass da gibt es einfach Aspekte und Tendenzen dabei, die jeder im eigenen individuellen Erleben spürt auch, also in der eigenen Lebensrealität. Also dieser Erfolgsdruck, das spürt ja jeder Mensch in seinem ganz eigenen individuellen Umfeld genauso wie andere entlegener Forscher, die in ganz anderen Zusammenhängen tätig sind.
Ja. Und neben Turtur haben sie ja noch andere Forscher da aufgetan, also den Paramahamsa Tewari. Auch von dem Mann habe ich, glaube ich, noch nie was gehört. Und die sind auch nach Indien gefahren. Die Leute aus dem Heimatort von Chapella wollten dann ja auch sogar schon noch mitfahren nach Indien. Das hätte ich auch sehr schön gefunden. Also, weil, schade, dass das nichts geworden ist, weil so quasi. So
das haben wir über die Montage dann lösen müssen.
Ja, aber so in ihrer Jugend sind sie konfrontiert gewesen mit so einem Träumer und dann, hätte ich irgendwie schön gefunden, aber wer weiß, vielleicht hätte es ja nicht funktioniert. Wie ist denn dieser Tewari auf Sie? Wie hat denn das gewirkt?
Wie der ins Spiel gekommen wie der gewirkt hat?
Nein, wie ist der ins Spiel gekommen? Fangen wir da an.
Ins Spiel gekommen ist er dadurch, dass der taucht im Internet auch immer wieder auf und in einem Buch der Kanadierin Jean Manning habe ich eben ihn gefunden als jemanden, der schon sehr lang, also seit vielen Jahren an einem Generator arbeitet, der Raumenergie nutzen soll. Und bei ihm fand ich auch sehr bemerkenswert eben diese Saulus-Paulus-Geschichte, dass er sich von einer destruktiven Technologie der, also Atomphysik abgewendet hat oder eben zu dem Schluss gekommen ist, es muss noch was anderes geben, mit dem wir unsere Energiefrage lösen können und aus dem heraus eben dann diese Arbeit mit seinem Generator begonnen hat. Und der kennt sie ja auch sehr gut aus, also er hat ja dieses eines der größten Atomkraftwerke in Südindien, in Kaiger, initiiert und jahrelang geleitet und daneben aber geforscht an quasi einer Alternative und nach seiner Pensionierung sich ganz auf diese Arbeit konzentriert. Und auf Tewari bin ich auch gekommen über Toby Grotz, einem Amerikaner, der in den 90er Jahren angefangen hat. Also der kommt aus dem amerikanischen Energiebusiness und war auch in der Raumfahrt tätig. Und hat dann in den 90er Jahren begonnen, dieses Feld der freien Energie zu beforschen, hat Kongresse organisiert und Symposien und ist durch die ganze Welt gereist, um Erfinder zu treffen, die an solchen Maschinen arbeiten, die Overunity produzieren und die quasi freie Energie nutzen sollten. Und er ist zu dem Schluss gekommen, dass Tewari einfach eine ganz wichtige Figur ist in diesem Zusammenhang, weil er auch die Mathematik dazu liefert und einfach einen sehr großen Background hat. Und für mich war dann auch noch ihn als Protagonist auszuwählen, ausschlaggebend, dass er einfach sehr charismatisch ist, sehr authentisch, wie ich gefunden habe. Also wie gesagt, diese Saulus-Paulus-Geschichte hat und auch diesen spirituellen Background wiederum. Also der hat, also als Inder sehr spirituell, macht jeden Morgen sein Gebetsritual und ist zudem aber ein sozusagen rationaler Atomphysiker. Und das ist, dieser Zusammenhang hat mich interessiert und dann eben auch diese Tatsache, dass es in seinem bei ihm auch wirklich diese Maschine und diesen Generator gab, den wir dann eben auch filmen konnten. Und zusätzlich war dann noch diese Fahrt zu dieser indischen Firma, die den Prototypen in Zusammenarbeit mit Tiwari entwickelt hat und diese wunderbare Möglichkeit, dass man das zeigen konnte, wie diese indischen Ingenieure in der Fabrik, wie begeistert die waren. Und das merkt man dann schon. Ich meine, ich kenne mich auch nicht. Ich bin keine Physikerin, keine Technikerin, keine Ingenieurin. Ich kann das nicht alles verifizieren. Aber ich merke, ob diese Leute irgendwas vortäuschen oder ob die wirklich jetzt völlig, diese Ingenieure jetzt völlig außer sich sind, weil sie da Messergebnisse haben, die ihre Erwartungen übertreffen und was, man hat einfach gemerkt, die sind jetzt völlig überzeugt und begeistert, dass sie da an auf der richtigen Spur sind.
Ja, sehr schön. Auch der Kameramann hat dann, also nach der Filmverführung im sehr schönen Grazer Schubert-Kino, hat dann auch gesagt, er hat dann so das Gefühl gehabt, ja, vielleicht filme ich da etwas wirklich Profundes, so quasi. Ja. Also diesen genau, Versuch, ja. Also, ich mein,
Meilenstein der Geschichte, ja, der Technikgeschichte. Ja.
Es wurde schon sehr oft gefilmt und sehr oft dann als Fälschung manchmal tatsächlich entlarvt, aber zumindest als Fälschung abgetan. Aber ja, er hat natürlich völlig recht, wenn das jetzt wirklich ein Over-Unity-Effekt war und das auch wirklich nachgewiesen werden könnte, wäre es absolut profund.
Mhm. Ja.
Aber der spirituelle Background, den finde ich interessant. Fanden Sie den auch bei Tour?
Nicht so ausgeprägt, aber ich würde schon auch sagen, dass Tour auf seine Weise auch ein spirituell interessierter Mensch ist, wenn auch zurückhaltender als Tiwari.
Bin ich mir gar nicht so sicher, er hat nämlich ein Buch geschrieben auch, wo er auf diese Seite seines Denkens eingeht oder seiner. Und ich finde, dass das auch bei Turto relativ stark da ist.
Ja, ja.
Aber er ist natürlich vorsichtig, weil er halt wirklich Experimentalphysiker ist und auch tatsächlich Unterrichter von der FH. Ja. Also, das ist ja klar, ne?
Genau.
Aber
das ist quasi so diese europäisch-abendländische Umgang mit. Ja.
Unglaublich mutig, finde ich ihn. Also das, was er da macht. Ja. Also er exponiert sie auch wirklich. Ne?
Absolut.
Das muss man schon sagen. Also, und egal, ob er da jetzt scheitert oder recht hat, ich meine, meiner Meinung nach, also wenn auch nur 1% Wahrscheinlichkeit besteht, wahrscheinlich besteht sogar mehr, aber selbst bei 1 Promille Wahrscheinlichkeit, dass das jemals funktionieren könnte,
ist es ein lohnenswertes Forschungsthema? Absolut. Ja, absolut. Und das ist ja das, was ihn so zur Verzweiflung bringt, dass er da solche Behinderungen erfährt.
Ja, ja. Wenn man mit ihm telefoniert, dann erfährt man ja noch einiges mehr, was er jetzt auf Sendung auch nicht sagen würde. Und das ist schon, ich kann es verstehen. Also Sie werden sicher auch da noch mit ihm privat sehr viel gesprochen haben. Also es ist schon wirklich, es ist nicht einfach. Also ich bewundere ihn da wirklich. Falls jemand über Skype da jetzt Fragen stellen möchte oder meinem Gast selbst sprechen möchte, Skype-Leitung ist jetzt schon seit einiger Zeit offen. Account Crop FM kann man sich einfach hier reinwählen. Jetzt zum Ende unseres Gesprächs zu kommen, was ich auch sehr schön gefunden habe, war, also filmisch jetzt wieder dieser Versuch von Tiwari, diese Maschine, das schaut sehr eindrucksvoll aus. Und danach der Klang dieser Maschine, wie die hochfährt, also ich habe das so richtig einen Adrenalinstoß gekriegt im Kino.
Fangen wir es ein bisschen an zu fürchten, gell, dass gleich alles in die Luft fliegt.
Ja.
Und dann sagen die schneller und Geschwindigkeit. Ja. Es macht auch so deutlich, was so für einen voll dreisten Aspekt Forschung, jegliche Forschung immer beinhaltet, ja.
Sehr. Und es war aber auch wirklich ein profunder Moment, den Sie da gefilmt haben, oder?
Ja. Ja.
Können Sie über den ein bisschen was erzählen?
Alle ganz, naja, es war, also zunächst habe ich einfach nur gebeten darum, dass ich in dem Raum, wo Turtwas einen Generator hat, dass wir ihn filmen dürfen. Und das war nicht sicher, ob wir das dürfen, und da war ich dann sehr froh, dass das möglich war. Und dann hat er offensichtlich Vertrauen gefasst in uns, in das Filmteam, und hat eben gesagt, wir können auch einen Test machen und wir können das filmen. Und das war für alle Beteiligten ja ziemlich aufregend, und das merkt man, glaube ich, auch in der Szene.
Es kommt absolut rüber, ja.
Ja. Und wir haben eben zweimal den Test laufen gehabt, weil beim einen Mal hat auch der Frank, der Kameramann, gesagt, der hat einige Sachen nicht so gut gekriegt, und überhaupt haben wir uns gedacht, das ist vielleicht auch ganz gut. Das heißt ja auch immer in der Wissenschaft, ein Experiment muss wiederholbar sein, und dann haben wir eben gebeten, ob man es noch einmal machen kann, und dann war es eben, ja, dann war es wieder so, und es war sogar diese Over-Unity nur ein bisschen höher. Und das war schon einmal ein großer Gewinn, dass wir das filmen konnten. Und dann gab es eben noch das war fast ein Zufall, dass diese Firma Kieloska, dass Tiwari die besucht hat in den Tagen, und wo wir gesagt haben, das wäre doch super, wenn wir uns anhängen könnten. Und das war ein bisschen ein Verhandlungsproblem, weil Kieloska, die Firma, wollte noch nicht so viel Publicity, und Tiwari wollte sich mit der Firma nicht verscherzen, und zuerst hat es geheißen, es geht gar nicht, dann hat es geheißen, wir dürfen Fotos machen, aber nicht filmen, und dann haben wir das schließlich doch tatsächlich hinbekommen, dass wir dieses Treffen zwischen Tiwari und dieser Ingenieurgruppe, die in der Firma, in der Generatorenfirma das Projekt umsetzt, dass wir dieses Treffen aufnehmen konnten. Und das war für uns auch sehr, sehr bewegend, weil wir gemerkt haben, wie enthusiastisch diese Ingenieure sind, die wirklich überzeugt sind davon, dass sie da dass sie da an einer wirklichen Innovation teilhaben. Und
Sie stehen an der Schwelle zu einer potenziell neuen Welt. Also warum soll man das kleinreden? Es ist so. Und dieses Knistern kommt rüber im Film. Das kommt rüber. Diese Spannung auch. Und wie gesagt, ich habe es ja gesagt, also dieses Anfang der Maschine, ich finde auch, das ist sehr gut aufgenommen vom audiotechnischen her. Das ist, man kriegt da wirklich eine Gänsehaut eigentlich. Ja. Also, ich kann also den Film nur jedem empfehlen, und jemand schreibt da, wann kommt der Film als DVD raus? Leider ist der Film von den Vorführorten lokal begrenzt. Muss ich mir anschließen. Wirklich leider. Ich weiß nicht, wird er in Graz jetzt noch gezeigt, öfter in UCI zum Beispiel, oder wissen Sie das?
In Graz läuft er noch die nächsten Tage im Rechbauer Kino.
Ja. Also das Rechbauer Kino ist ein sehr kleines Kino in Graz. Ja, dann in Linz, ja.
In Linz im Movimento, ja. In Wien im Stadtkino.
Die nächsten Tage jetzt noch? Oder ein bisschen,
ja, die nächsten Tage noch, ja. In Salzburg in das Kino. Und in Wels auch im kommunalen Kino.
Okay.
Das heißt, und aber in Innsbruck im Leo-Kino.
Und auf Ihrer Website
also
gibt es
die
nächsten Tage. Also wenn das jetzt jemand kurz entschlossen sich anschauen möchte, und noch einmal wirklich meine ausdrückliche Empfehlung.
Auf die Webseite gehen, ja, da sind die Kinos, die den Film zeigen, und dann müsste man bei den Kinos einfach nachschauen, wann die jeweilige Spielzeit des Films ist.
Wenn jemand fragt, bei den Alemannern, Fragezeichen, die meisten meiner Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja aus Deutschland. Gibt es auch in Deutschland Kinovorführungen?
Nein, geplant? Deutschland, wir haben leider keinen deutschen Filmverleih. Leider noch nicht.
Okay, aber vielleicht passiert es noch. Und Kommt er als DVD?
Ja, wie gesagt, weil die Frage, weil nach der DVD war, wir haben eine sogenannte Sperrfrist, also der Kino, der Film ist ja als Kinofilm produziert worden und das heißt, man kann eine DVD erst produzieren, wenn diese Kinoauswertung sozusagen erfolgt ist. Und es wird, ja, das wird auf jeden Fall noch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr dauern und dann haben wir eh vor, dass wir eine DVD produzieren und herausbringen, also mit englischen Untertiteln und Bonusmaterial und die wird dann verfügbar sein in circa einem dreiviertel Jahr.
Geben Sie mir bitte Bescheid, da möchte ich noch auf jeden Fall noch einmal darauf hinweisen und möchte meinen Unmut darüber ausdrücken, dass zum einen kaum das im Kino gezeigt wird und trotzdem ein Dreivierteljahr dann diese Sperrfrist ist. Das ist wirklich ärgerlich.
Ist schade.
Aber was soll man machen?
Ja.
Ist halt so.
Ja. Und ich muss auch jetzt nur erzählen, wir hatten jetzt einige wunderbare Kinoeinsatzerlebnisse. Also Toby Kotz, der Protagonist aus Kansas, der diese Free-Energy-Szene so stark beforscht hat, der war jetzt mit mir unterwegs in den Kinos, die den Film zeigen. Und es war immer toll, was für Gespräche entstanden sind mit dem Publikum. Und das ist irgendwie eine wunderbare Möglichkeit auch von Kino, dass man gemeinsam quasi einen Film anschaut und nachher nur eine Möglichkeit ist, drüber zu reden. Also das,
ja. Das ist der Vorteil, obwohl natürlich, falls er irgendwann einmal auf YouTube landet, in den Kommentarsektionen passiert das sicher auch, aber ja.
Ja, klar, ja.
Aber
virtuell halt, ja.
Virtuell, ja. Gegen Ende noch, wie wichtig war für Sie, es ist natürlich auch eine Gratwanderung zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und wirtschaftlichen Interessen, das da immer wieder so im Hintergrund da ist. Wie wichtig war das für Sie und wie ist das für Sie gekommen? Also wie war da Ihr Gefühl dabei? Da gibt es natürlich auch ganz viel Verschwörungstheorien und so weiter, ja, also beziehungsweise Theorien.
Und das ist auch wieder so eine Untiefe, in die man sich da verlieren kann. Aber ich finde, es ist genug und es ist gut. Es ist ja auch angeklungen im Film, dass ein Nachteil dieser freien Energie ist, dass man mit ihr nicht so viel Geschäft machen kann und dass natürlich ein Geschäft wegbrechen würde, das Energiebusiness, was ja ein
Riesengeschäft,
kapitalintensives ist. Genau, ja. Und natürlich entzünden sich daran diese Verschwörungstheorien, die besagen, diese freie Energie wird unterdrückt, weil ja, damit dieses Geschäft nicht zusammenbricht. Also ich, das kommt zur Sprache, das wird formuliert, aber ich habe da jetzt keine Veranlassung gefunden, dem nachzugehen, genauer, weil man sie da wirklich verlieren würde und das wäre auch ein anderer Film, aber man kann sich diesen Reim schon machen.
Es ist auch irgendwo nachvollziehbar, dass solche Theorien entstehen. Ja, ob es dann wirklich so ist, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Das hängt natürlich auch davon ab, wie einsatzbereit diese Technologien tatsächlich sind oder jemals sein können. Das wissen wir ja auch nicht. Ja, also, aber
Ja, viele bei den Diskussionen jetzt, bei den Gesprächen zum Film haben gesagt, es ist ganz wichtig, dass diese ganze Forschung, diese Technologie, dass das irgendwie alles Open Source quasi verfügbar gemacht und gehalten wird und dann wird das seinen Weg finden und ich hoffe, dass der Film eben auch eine Möglichkeit ist, da einfach weiterzukommen, weil damit ja auch wieder Publikum erschlossen wird, was nicht direkt so, was einfach über andere Wege zu dem Thema kommt.
Tiwari und dieser Götz oder Gott, wie heißt der schnell? Der Amerikaner?
Toby Grotz,
genau. Die haben sich ja wieder entzweit, ne?
Tiwari und Toby Grotz?
Ja?
Nein, die
nicht.
Haben sich nicht so weit. Nein.
Aha, okay.
Nein, es ist nur nicht ganz einfach, aber.
Okay.
Aber Toby Grotz ist nach wie vor sehr bemüht, Tiwari zu unterstützen und ihm behilflich zu sein.
Wäre vielleicht auch einmal ein interessantes Interview, dieser Tobi Grotz. Vielleicht können wir da irgendwie
unbedingt,
den Kontakt herstellen.
Unbedingt. Der Tobi war es wirklich wahnsinnig viel. Also wenn man da spezifischer auf die Thematik eingehen will, auch inhaltlich. Ich meine, der ist Elektroingenieur und hat einfach die sehr viel Informationen und Wissen und ist auch sehr eloquent.
Naja, vielleicht können wir uns mal da irgendwie eine E-Mail zukommen lassen, dass ich mich vielleicht mal mit dem Herrn melde, weil das wäre natürlich auch ein interessantes Interview. Ein für meine Sendung klassischeres Interview. Aber ich fand dieses heutige Gespräch sehr spannend, nämlich gerade weil Sie als Künstlerin da einen ganz neuen und meiner Meinung nach sehr frischen Zugang dazu haben, weil sonst wälzt man eigentlich jetzt immer nur die gleichen Dinge, sage jetzt ein bisschen salopp, weil natürlich das Thema ist so groß in vielfacher Hinsicht, dass es das schon wert ist. Aber trotzdem, Sie haben da einen ganz eigenen Blick drauf und deshalb interessiert mich jetzt zum Schluss noch, wie waren jetzt für Sie als Künstlerin, als Sie in diesen ganzen Wahnsinn da hineingeworfen wurden oder sich hinein begaben, wie war da Ihr Gefühl? Wie kam das für Sie? Wie kam das bei Ihnen an? Was war da so Ihr Gedanke dabei oder wie haben Sie das erlebt?
Naja, das ist tatsächlich so, wie Sie das formulieren, dass ich oft das Gefühl hatte, ich werde in einen wahnsinnigen Strudel hineingeworfen und muss mich da irgendwie zurechtfinden. Und habe das dann einfach darüber versucht, also ich habe als Filmemacherin schon so, wie gesagt, ich kann das nicht als Physikerin oder als Ingenieurin verifizieren, aber ich habe ein Sensorium dafür, wann ist ein Mensch authentisch, wann ist er irgendwie glaubwürdig. Und an das habe ich mich letztlich gehalten. Und das war für mich irgendwie immer die Frage bei der, in dem, wie ich mich in der Recherche fortbewegt habe. Also, dass es mir darum geht, Menschen und Protagonisten zu finden, die authentisch und glaubwürdig einen neuen Gedanken verfolgen und das auch in einer übergeordneten Weise vermitteln können, quasi als Plädoyer überhaupt dafür, dass man sich auf neue Bahnen begeben kann mit seinem Denken. Und das war für mich ausschlaggebend bei der ganzen Recherche und für die Auswahl der Protagonisten.
Kommende Projekte, werden Sie dieses Thema weiterverfolgen, vielleicht mit Tobi Grotz oder also haben Sie davor auf diese...
Das ist noch zu früh. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe gestern die letzte, vorgestern haben wir die letzte Kinostadtpremiere gehabt in Innsbruck. Wir kommen jetzt gerade zurück von einer Reise mit vielen Publikumsgesprächen und ich muss jetzt schon langsam dieses Projekt also geistig auch abschließen und dann mich dem stellen, was ich als nächstes mache. Es sind ein paar vage Ideen da, aber es ist noch nicht wirklich spruchreif.
Also die Frage nach zukünftigen Projekten kann jetzt noch nicht beantwortet werden, aber durchaus möchte sie in dieser Richtung auch weitergehen.
Ist es möglich, ja.
Auch befeuert durch das, ich höre jetzt ein bisschen raus, überraschend für Sie, oder nicht überraschend, durch das positive Feedback, das da gekommen ist, durch das Interesse. Gab es da das Interesse, das Sie sich erwartet haben?
Es ist so, wenn die Leute mal im Kino sind, ist alles wunderbar. Aber dass sie ins Kino kommen, das ist das Problem. Und es ist natürlich wunderbar, wenn ein Film viel Publikum findet. Und das würde ich mir wünschen, dass das noch mehr passiert.
Und das wünsche ich Ihnen auch. Absolut, der Film verdient es sehr. Es ist also gerade für Leute, die sich schon länger mit der Thematik beschäftigen, da irgendwie in so einem Sumpf auch dann sich schon befinden, ist es ein ganz, ganz erfrischender neuer Zugang. Die Kinotermine finden sich auf Ihrer Website. Die ist verlinkt vom Ankünder dieser Sendung auf cropfm.at. Falls man die Gelegenheit hat, irgendwo in Österreich in einer der Städte, also glaube ich Salzburg, Linz, in Graz gibt es jetzt noch ein paar Vorführungen und in Wien.
Ja. Und in Wels.
Und in Wels.
Und in Innsbruck.
Und in Innsbruck. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Also wenn man in einer dieser Städte wohnt, dann ganz schnell heute Morgen in den nächsten Tagen schauen, wo der läuft und sich diesen Film anschauen. Und ich hoffe auch, dass ein bisschen Mundpropaganda noch gemacht wird von Leuten, die diese Sendung gehört haben.
Das ist ja wunderbar, ja. Weil sonst muss man ein bisschen länger warten auf die DVD.
Sonst muss man leider ein bisschen länger warten, aber wie gesagt, also bitte geben Sie mir da vielleicht kurz Bescheid oder vielleicht kann man die Frau Bessel Bescheid geben. Das möchte ich auf jeden Fall dann noch einmal verlinken und noch einmal darauf hinweisen.
Ja, sehr gerne.
Ja, gibt es irgendein ein Schlusswort von Ihrer Seite, das Sie da loswerden möchten? Irgendetwas, das Ihnen noch auf der Seele brennt, das Sie ansprechen möchten?
Nein, ich finde, wir haben ein sehr gründliches Gespräch geführt, für das ich mir auch sehr herzlich bedanke und was sehr viel abgedeckt hat, was mich bei der Herstellung und bei der Recherche des Films beschäftigt hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen noch sehr, sehr viel Erfolg mit Ihrem sehr gelungenen Film.
Dankeschön, Tarek.
Wiederhören. Okay, wiederhören.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Das nächste Mal Crop FM ist der Softwareentwickler Sven Pohl über die Sprache der Bilder zu Gast. Sein Projekt mit dem Arbeitstitel Web Crop Circles ist eines der Themen, aber natürlich geht es auch um einer seiner wichtigsten Inspirationsquellen, nämlich Kornkreise. Und der versucht da eben eine Technologie zu entwickeln, wie man quasi Texte in Bilder umwandeln kann. Der nimmt sich da auch sehr, sehr viel vor, ist auch ein Visionär. Es geht da zwar nicht um freie Energie, aber vielleicht um freie Information. Bin sehr gespannt auf dieses Gespräch, bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal am 1. April 2016. Danke fürs Zuhören. Macht es gut.
game is on. The curtain's gonna fall.